Und jetzt kommt Werbung.
Basti, ich habe letztens festgestellt, Erwachsene haben früher gesagt, Junge, bring mal dein Leben in Ordnung. Und jetzt sitze ich da mit 40, okay, ich bin 45, gib's zu, und denk mir, hey, wenn ich wenigstens meine Ratenkäufe alle im Blick hätte, also ich verpeile eine Zahl frisst da oder eine andere Sache wird ganz vergessen, es wäre schon sinnvoll, wenn ich das alles in einer App hätte.
Willkommen im Erwachsenenleben, Ötze. Früher hattest du deine Panini-Schulden bei den Kollegen auf der Schule in Hausen. Heute Ratenkäufe, Kreditkarte, Dispo, alles verteilt.
Und genau deswegen ist Anyfin richtig geil. Anyfin refinanziert bestehende Kredite. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel Kreditkartenschulden, Ratenkäufe oder einen Privatkredit hast, checkt Anyfin kostenlos und unverbindlich, ob sie dir bessere Konditionen anbieten können. Und die machen dir dann nur ein Angebot, wenn du dadurch wirklich Zinsen senken und Geld sparen kannst.
Das finde ich stark. Nicht dieses, ja komm, ab geht's gebucht und dann wird alles schlimmer.
Vor allem hast du dann alles gesammelt an einem Ort, in einer App mit nur einer monatlichen Rechnung. Ich habe ja schon Bürotage, du weißt ja, ich bin doch schwäbischer Finanzminister, aber selbst ich kenne Chaos und wir sind so, gleichzeitig 4 offene Tabs, 3 Lieferanten, 2 Kreditkarten am Laufen, Tourplanung, dies, das, Moruk. Bei uns ist Organisation nur Kreativität.
Bei Anyfin könnt ihr auf jeden Fall den Überblick behalten und selber entscheiden, wie du zurückzahlst zum Beispiel. Also schneller tilgen, kleinere Monatsbeiträge oder sogar mal Zahlungspausen einlegen. Und du hast 7 Tage Zeit, dir das Angebot ganz in Ruhe anzuschauen. Kein Stress, kein Druck.
Anyfin sagt ja selber, die meisten Finanzunternehmen sind wie Haie. Anyfin will aber eher der Delfin sein. Und die mögen wir alle.
Also Leute, gebt euren Krediten ein besseres Zuhause. Senkt eure Kreditzinsen und spart direkt 20 Euro mit dem Promocode Bratwurst. Einfach Anyfin downloaden. Geschrieben Anyfin. Anyfin. Und mit dem Code Bratwurst groß bekommt ihr 20 Euro Abzug auf eure erste Rechnung.
Alle Infos wie immer in den Shownotes.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Wie wäre denn, wenn wir ein Restaurant aufmachen und nennen das Ratatürk? Und ich setze mir so einen großen weißen Hut auf und du sitzt auf meinem Kopf.
Oder Ratatürki.
Ratatürki. Ist beides gut. Und hältst mich links und rechts immer an meinen Haaren fest und steuerst mich.
Basti, du bist ein Genie. Ist das gut.
Das ist gut, ne? Na, meine Lieben, die großen Michael Jackson-Wochen sind angebrochen und ich grüße ihn, den Bubbles dieses Podcasts, den Mann, den ich faktisch als Hausschimpansen halte, um diesen Podcast überhaupt aufdenken zu können. Ich begrüße ihn, meinen kleinen besten Freund aus der Türkei, Özcan Kosa.
You are not alone. I jump on it as you come through the window. Just beat it, beat it. The Billie Jean is not my lover. It's someone doing the black or white.
Hi, herzlich willkommen bei Michael Jackson FM. Ich bin Özcan Kosa.
Also es ist wirklich erstaunlich, dass du mal so ein Medley raushauen kannst. Gar nicht schlecht. Ich kann nur hihi und das klingt nicht nach Michael Jackson. Das klingt aber, als hätte ich mir selber in die Eier gehauen.
Das aber stimmt, ja.
Ich kam gerade auf die Idee, weil ich im Moment zugespammt werde. Es gibt einen neuen Michael halt, seit der Film raus ist. Es gibt ja im Moment Michael den Film. Und seitdem alles, mein ganzer Algorithmus ist von Michael Jackson voll. Jahrzehntelang kam nichts mehr, wegen halt, weil er tot ist. Und jetzt kehrt er aus dem Grab nochmal zurück und ich kann YouTube nicht mehr aufmachen, kann TikTok nicht mehr aufmachen, überall nur Michael Jackson. Das ist unglaublich.
Mm-hmm. Michael Jackson.
Und du musst dir ja vorstellen, wir haben Leute, die uns zuhören, die sind geboren, nachdem Michael Jackson gestorben ist.
Ja,
16-Jährige. 16-Jährige sind nach Michael Jackson geboren, weil der 2009 gestorben ist. Das ist echt krass.
Weißt du, was krass war? Lustigerweise, ich habe heute mit meinen Kids eine Autofahrt gehabt und mein Sohn hat die ganze Zeit hinten Beat It gesungen. Mein Sohn ist 9. Und meine Tochter hat es dann aufgemacht und dann haben die beide mitgesungen. Das ist echt lustig, ja, jetzt wo du es mir...
Das ist aber auch, glaube ich, echt so generationsübergreifende Musik, die bei Kindern, glaube ich, gut funktioniert,
ja,
oder?
Ja, also meine Kinder lieben Michael Jackson. Meine Schwester, meine ältere Schwester war größter Michael Jackson-Fan. Ich auch, mega. Also ich habe den geliebt über alles. Guck mal, der hat... Michael Jackson ist nicht nur ein Musiker. Er ist auch nicht ein Entertainer. Er hat weltweit so viele Menschen inspiriert, beeinflusst. Seine Shows haben die Musik- und Tanzindustrie auf ein ganz anderes Level gedroppt.
Absolut. Weißt du,
ja, wenn sein Video rauskam, das war Cinematografie. Also das war...
Er war der Erste, der mit Thriller und Beat It und so, besonders Thriller war ja 82, 83, Musikvideos zu einer Kunst erhoben haben. Davor waren Musikvideos am Ende gedrehte Szenen von der Bühne, weißt, wo ja, Leute halt singen. Es gab keine dramaturgischen Musikvideos in der Art und Weise. Und allein das Thriller-Video, das ja von, fällt mir Name gerade nicht ein, ganz bekannter Regisseur gedreht wurde, ist ja 14 Minuten lang oder so und ist halt super beeindruckend. Und heute, und das finde ich das Krasse, dass es so zeitlos ist. Guck mal, dein Sohn ist 9 Jahre alt. Der ist nicht mit Michael Jackson aufgewachsen. Mhm. Das war nicht wie bei uns so. Also ich meine, wir haben ja schon öfters drüber gesprochen. In unserer Kindheit, die bekanntesten Menschen, Michael Jackson, Madonna, Hasselhoff, so, das waren so die jeder kannte.
Ja, okay, Mordo, und jetzt hast du aber gerade drei richtig strange, das ist eine richtig strange Konstellation gewesen. Michael Jackson.
Das waren die Superstars der 90er und dann noch Schwarzenegger und so, wenn man älter war. Aber als ich ein Kind war, waren das die Namen, die jeder kannte. Auf dem Schulhof jeder kannte Madonna, jeder kannte Michael Jackson und David Hasselhoff aus irgendeinem Grund, der war ja Anfang der 90er auch mega famous. Besonders in meiner Generation, Knight Rider, Baywatch, so, ne? Mhm. Aber klar, Michael Jackson ist, was du gerade sagtest, ist schon ein Jahrhundert-Genie gewesen auf musikalischer Ebene. Und das Interessante war, er konnte ja nicht mal Noten lesen oder Instrumente spielen. Er hat es ja, die Songs ja faktisch auf dem Mund, also mit dem Mund imitiert und die wurden dann nachgespielt, die Melodien und die Rhythmen. Und ich finde es ganz geil, dass jetzt so eine neue Generation die Musik von Michael Jackson noch mal erlebt, weil auch wenn das lustigerweise gar nicht so in meiner Kindheit so, klar, Black and White und so, das war schon, da war ich dann so 8, 9 Jahre alt, da war der ganz große Michael Jackson-Hype war eher in den 80er Jahren, da war ich noch zu jung, so, ne, als er halt zum ultimativen Superstar aufstieg, so.
Ich nicht.
Aber, ja, du nicht, du bist ja Mitte 80, dementsprechend hast du das ja alles miterlebt.
Ich bin einfach 81 geboren, Bro, ich bin ja 81 geboren.
81, du hast es noch, du hast noch in der Fußgängerzone gestanden, ja, mit deinen weißen Söckchen und deinem Hut. Heute wirkt manches davon natürlich unfreiwillig komisch, weißt du, hihi und so, aber wenn man sich heute Auftritte von dem, zum Beispiel diesen bekannten Auftritt, wo er erstmal den Moonwalk macht, 1983 auf den Grammys oder so.
Ja, Mann.
Wenn du das anguckst, das ist 43 Jahre alt und es ist halt super gut gealtert. Billie Jean, über 40 Jahre altes Lied und geht halt immer noch. Du kannst es immer noch anmachen, klingt nicht scheiße. Der Rhythmus ist immer noch geil, die Bassline ist immer noch geil. Und er als Person, am Ende habe ich mit dem Mitleid gehabt, weil der ist ja schon eine sehr tragische Figur. Er ist ein Stück weit an seiner schlimmen Kindheit gescheitert, weil er halt zum Superstar geprügelt wurde. Der ist an den Erwartungen der Welt gescheitert. Ich meine, der war zu einem bestimmten Punkt so famous, dass der gar kein Leben mehr führen konnte auf einer Ebene, wie wir uns das vorstellen. Die haben ja mal in den 90er Jahren einen Supermarkt für ihn gesperrt, haben da Statisten, Schauspieler reingestellt, damit er einmal das Erlebnis haben konnte, wie es ist, im Supermarkt einkaufen zu gehen, weil er das nicht konnte. Und der ist sicherlich das beste Beispiel dafür, dass Ruhm auch gleichzeitig ein Fluch sein kann.
Ja, so, absolut. Was halt sehr interessant ist, dass ihm ja viele Sachen zugesprochen worden sind. Also zum Beispiel Smooth Criminal. Ja, dieses Musikvideo, was er hat, auch von dem Film Moonwalk. Und das ist ja sehr ikonisch, alle in diesen Anzügen mit diesen Hüten etc. Aber das ist ja inspiriert von dem Girl Hunt Ballett mit Fred Astaire. Die hatten das damals auch so.
Okay.
Und zum Beispiel seinen Moonwalk hat Michael Jackson von Boogaloo Sam.
Den hat er nicht erfunden. Nee, hat er nicht
genau
erfunden, ja.
Weil das haben schon damals Tänzer in den 60er Jahren, weißt du, das nennt man Floats, diese Bewegungen mit den Füßen. Und es haben schon so Tänzer in den 50er, 60er Jahren gemacht. Aber so richtig ausgearbeitet. Diese Float und Glides hat eigentlich Boogaloo Sam. Weißt du, der war damals von den Electric Boogaloos. Und die haben auch viel bei Michael Jackson mitgetanzt. Und Poppin' Pete etc. Die haben dann auch Choreografien für ihn gemacht und so. Und haben da viel mitgewirkt.
Weil er war schon ein außergewöhnliches Talent. Also
nein,
bei dem
darüber brauchen wir gar nicht reden.
Von der Genauigkeit, ne?
Ja. Nee, auch so die Art und Weise, wie er es dann getanzt hat. Also vielleicht hat es der eine erfunden und ihm beigebracht, aber so wie es Michael Jackson getanzt hat, ist geisteskrank, Digga. Und das war in den 80er Jahren oder 70er Jahren. Also du musst mal überlegen, das ist wie wenn wir jetzt einen Alien sehen würden. Verstehst du, du läufst durch die Stadt, du siehst einen Alien und der steht so vor dir und du so, kann ich dir mal einen blasen? Und der so, ja, und du so, ich bin was.
Das ist ja für mich mal die Situation. Ja, das ist genau das für eine Abfolge. Wie wir das erste Mal außerirdisches Leben kennenlernen, der ewig Blowjob in der Fußgängerzone. Nein, aber die Bekanntheit, die der hatte, die kann man heute sich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Weil so eine Art von Star gibt's heute nicht mehr. Selbst Taylor Swift verblasst dagegen, glaube ich. Also Michael Jackson konnte sich, hättest du nicht im Amazonas abseilen können. Da wären Typen mit einem Knochen mit einem Hühnerknochen durch die Nase aus dem Busch gesprungen und gesagt, Michael Jackson.
Ja, der hätte gesagt, as we come to the window. Gleich sofort, der erste Satz.
Ich habe, glaube ich, bis ich 30 war, nicht verstanden, was er bei Smooth Criminal singt, ne? Annie, are you okay? Ich habe als Kind immer, Annie, are you okay? Ich habe nie verstanden, wovon er singt.
Ja.
Ich verstehe auch bis heute nicht, was es soll. Annie, are you okay?
Das habe ich dir doch mal erzählt, was das heißt.
Das ist irgendwie vom Herzwiederbelebungsrhythmus oder so?
Genau. Nein, das ist nicht Herzwiederbelebungsrhythmus, sondern in den USA, wenn du Erste Hilfe lernst, bei uns sagt man ja so, verstehen Sie mich, geht es Ihnen gut? Und in den USA sagt man, da heißt diese Puppe heißt Annie. Weißt du, und dann sagt man, Annie, are you okay?
Ja gut, aber was hat das mit dem Lied was hat damit zu tun, dass er in einem weißen Anzug in einem Club tanzt?
Ja, es geht ja eigentlich um einen Mörder. Weißt du, es geht um einen Typen, der durch ein Fenster schaut und dann sieht er, dann geht er in so ein Apartment rein und dann sieht er halt, wie der Blut auf dem Teppich liegt und sie versteckt sich so unterm Tisch, bla 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 und dann rennt sie ins Schlafzimmer und wird da halt umgebracht.
Okay.
Weißt du, und
hast du den Moonwalker-Film jemals gesehen?
Ja, natürlich. Das war für mich damals Magie. Oh mein Gott. Wenn du es dir jetzt anguckst, lass dich
kaputt. In der Retrospektive sagen musst, dass wirklich absolut hanebüchene Kackscheiße ist. Also wirklich einer der schlimmsten Filme, die je gedreht wurden. Ich habe letztens eine Doku darüber gesehen. Das lag unter anderem daran, dass Michael Jackson das mit seinem eigenen Geld für 25 Millionen Dollar produziert hat und dementsprechend völlige Wahlfreiheit hatte, was passiert.
Ja.
Und es gab keine Filmhandlung. Also keine richtige Filmhandlung. Das ist ja eigentlich hintereinander geschnittene, völlig unverbundene Szenen und am Ende kommt plötzlich so ein Bösewicht, gespielt von Joe Pesci, den er dann kämpft. Das Krasse ist, dass also die Typen, die mit ihm dann, also es waren bekannte Regisseure, die den Film mit ihm mitgedreht haben, unterschiedliche Szenen inszeniert haben. Und die sagten dann auch, ja, mit Michael war halt so, der kam dann und sagte, ja, in der Szene möchte ich auf einmal ein Knetkaninchen sein. Und da bin ich dann ein Auto, da verwandle ich mich in ein Auto. Und weil es Michael Jackson war, konnte auch keiner sagen, Michael, das macht im Zusammenhang der Szene nicht so richtig Sinn, dass du dann ein Auto bist. Sondern haben die halt alle gesagt, ja okay, dann bist du halt ein Auto.
Ja.
Den Film kannst du dir wirklich nicht angucken. Du willst dir die Pulsade öffnen. Das ist so absolute Kackscheiße. Aber klar, als wir Kinder waren, ich habe den auch mit 6 auf der VHS-Kassette gesehen, fand ich das richtig cool.
Ja. Ja, es gibt schon Filme, die so geil gealtert sind. Es gibt so Sachen, die man von damals noch kennt.
Zurück in die Zukunft. Mega gealtert. Kannst
ja,
du heute noch gucken.
Ja, ist ein super Film. Ich habe mir jetzt wieder Narcos, die gesamte Staffel reingezogen. Das ist so eine geile Serie, Alter. Dann habe ich mir Griselda nochmal angeguckt. Ich mag ja das. Und dann mein...
Du magst kolumbianische Drogenstories?
Ja, wahre Geschichten. Und
Griselda Blanco.
Griselda
Blanco. Ja,
meine
Frau ist ja kein Fan von Narcos, weil Narcos, sagen wir mal... Pablo Escobar zu einer viel zu positiven Figur stilisiert. Und wenn
nein,
du in Kolumbien...
Nein, ja, aber das ist ja... Es ist ja, ja das, was du... es liegt ja im Auge des Betrachters, weißt du? Also es hängt ja davon ab, wie du das wahrnimmst. Also für mich ist er ein Arschloch. Für mich ist er ein Bastard.
Ja,
und das siehst du auch. Es gibt so ganz prägnante Szenen. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast. Aber es gibt halt ganz prägnante Szenen, wo man halt seine, wo es alles ihm scheißegal ist, weißt du, wo der halt Babys töten lässt und so.
Und ja, das wird dann teilweise auch, und also Escobar ist für die Kolumbianer, für 95% aller Kolumbianer der Teufel, ne? Also der war wirklich der schlimmstmögliche Mensch. Und bei Narcos zumindest, was ich so mitbekommen habe, und sie hat die Serie geguckt und war nicht happy damit, wird er teilweise dann aber trotzdem zu positiv inszeniert. Ich kann das aber nicht 100%
ja,
bestätigen, ich habe nur die erste Staffel gesehen.
Es findet ja ein Wandel statt während der Serie. Also am Anfang hat er so diesen Robin Hood-Moment, weißt du? Aber er war ja schon immer sehr herzlos, weißt du? Klar, so, weißt du, du siehst ja auch, er betrügt seine Frau, er lässt Menschen umbringen und all diese Sachen, diese Auftragsmorde, weißt du, die Menschen werden ja vergiftet. Das, was er produziert, davon sterben ja Menschen, weißt du?
Und, ja, aber das ist ja bei allen Drogen, die dann so, ne? Aber,
ja, aber halt so in dem, im großen Ausmaß. Aber er hat halt, er hat ein Flugzeug, weil er den Präsidenten umbringen wollte, hat er ein Flugzeug einfach in die Luft gejagt, Digga. Dann hat er in der Innenstadt...
Mit 200 Zivilisten drin. Und der Präsident war in dem Flugzeug nicht drin, das ist das Schlimme.
Ja, der hat Bomben in der Stadt, weil der war, der hatte irgendwann, gab's einen Kartellkrieg gegen das Cali-Kartell. Und die waren eigentlich anders aufgestellt wie er, weil das Cali, Pablo Escobar hat eher so Miami beliefert und New York hat dem Cali-Kartell gehört. Und das Cali-Kartell, die waren eher so Anzugträger, nicht auffallen, weißt du, so ein auf Business machen, gut mit Anwälten, mit hohen Leuten, weißt du. Und die haben so eine Drogeriekette gehabt in Kolumbien. Und das war so eigentlich so ihr... wie sagt man, vielleicht so die eine Art und Weise Geld zu waschen, aber halt auch so nach außen zu treten.
Schutzorganisation.
Genau.
Ja, ja.
Und Pablo Escobar hat dann halt irgendwann diese Läden alle in die Luft gejagt, Alter. Und ob da jetzt Menschen gestorben sind, das war dem scheißegal. Und dann hat er einmal in der Nähe vom Präsidenten, vom Präsidialgebäude, hat er so eine krasse, ich glaube 200 Kilo Bombe in die Luft gejagt. Und da sind ganz viele Menschen gestorben und dann kam halt raus, dass er das war und dann haben ihn alle gehasst. Also auch die armen Menschen. Weil für die armen Menschen war so eine Art Robin Hood, weil er hat sehr viel gemacht für in Medellin, also für die ganzen armen Viertel hat er Schulen gebaut, aber das halt natürlich auch mit dem Ziel, weil er in die Politik gehen wollte und weil er Präsident werden wollte. Und weißt du, was ihm das Genick gebrochen hat, Basti? Ein Foto.
Du meinst, wo er lächelt, das Foto?
Genau. Dieses Foto hat ihm das Genick gebrochen, weil er hat es wirklich geschafft. Er wurde gewählt, also er wurde nicht zum Präsidenten gewählt, aber dass er über eine Partei. Er war so gesehen der Supporting Act eines Kandidaten. Weißt du, der in den, so wie in Deutschland, in den Bundestag rein wollte. Und natürlich, als der Typ dann gewählt wurde und so gesehen er der Vize war, ist der Typ zurückgetreten, zufälligerweise. Und somit war er Parteichef. Und dann kommt er halt rein in das Gebäude und der Justizminister veröffentlicht da das Bild. Und dieses Bild hat er damals gemacht, weil ein Polizist, den er halt bestochen hat, ihn nicht den Deal eingehalten hat und dann ist er hin, wollte ihm drohen und dann haben sie ihn halt verhaftet und haben dann ein Foto von ihm gemacht und das Foto kam dann raus. Also richtig krasse Story, also krasser Typ.
Ich glaube nicht, das ist das Einzige, was sie im Nacken gebrochen hat, aber die Mutter meiner Frau war ja Miss in den 80er Jahren, also Misswahlgewinnerin und die wurde mal fast entführt von Pablo Escobars Gruppen, weil die gingen halt in Discos, haben Frauen aus der Disco rausgesteppt in die Zwangsprostitution. Und sie war in der Disco und dann kam jemand rein, der sie kannte und sagte, geht jetzt ganz schnell weg, sondern die kommen gleich. Und dann ist sie wirklich 5 Minuten vorher so schnell wie möglich verschwunden.
Ja.
Ja, und dann sind halt Leute in die Disco gekommen, haben Frauen da rausgetragen und die hat man nie wieder gesehen.
Krass, oder?
Also es ist schon eine, ja, es ist,
ja, Bro,
bis das heute, also es ist schon eine krasse,
in Mexiko ist doch auch so, Alter, die haben von so einem, Kartellboss den Sohn festgenommen und dann hat der Ansage gemacht und dann ist dieses ganze Kartell auf die Straße, Digga, und hat einfach Bürgerkrieg geführt. Die hatten halt so Pickups mit großen Maschinengewehren hinten drauf Und das war dann so krass, dass sie den einfach wieder freigelassen haben. Also du musst mal überlegen, was für eine Macht die haben, Alter.
Ja, ist bis heute so, dass die Drogenkartelle krasse Macht haben.
Ja.
Mexiko mit dem Sinaloa-Kartell und so, da habe ich letztens auch längere Bericht drüber gelesen. Ich glaube, es sind insgesamt 160.000 Menschen, die vermisst werden in Mexiko, von
Wahnsinn.
Denen niemand weiß, wo sie sind. Die liegen irgendwo in der Wüste. Leute, die sich gegen das Kartell aufgestellt haben, Studenten, die demonstriert haben, sind einfach verschwunden.
Deswegen
manchmal vergessen wir das, wenn du jetzt hier so durch Deutschland fährst und guckst, ich fahre gerade von Bingen, von der Live-Show nach Hause, gucke aus dem Fenster, sehe Weinberge. Und ich habe gestern auch mit meinem Turbogleiter darüber gesprochen, ne? Ich könnte abends irgendwie mein Portemonnaie auf eine Bank voll Tür legen und am nächsten Morgen wäre es wahrscheinlich nicht weg. Die Sicherheit, in der wir heute leben, auch für unser Leib und Leben, das ist echt so ein Luxus.
Ja, aber du wohnst ja nicht mehr auf den Ringen, Alter. Du wohnst ja irgendwo außerhalb.
Ja, ich lebe nicht mehr auf den Ring. Auf den Ring ist anders. Da würde ich ablehnen. Da würde ich, nee, das ist nicht so gut.
Nein, aber du musst, also wir leben schon in einem sehr, sehr sicheren Land. Guck mal, ich denke mir so, also im Vergleich, wir regen uns über die Oma auf, die am Fenster sitzt oder am Fenster steht mit dem Kissen und sagt, oh, da dürfen sie nicht parken. Aber wenn du echt mal überlegst, Alter, dort ist halt so, du wirst einfach entführt oder getötet. Das ist schon crazy, Alter. Deswegen, also so Mexiko ist ein Land, wo ich jetzt, natürlich gibt's da sichere Orte und es gibt auch wundervolle Menschen dort, aber ich hätte da Angst, weißt du? Und das ist für mich, wenn ich abschalten will, jetzt, auch wenn es ganz unten im Unterbewusstsein ist, kein guter Indikator, jetzt so dort dann Urlaub zu machen.
Ich glaube, dass, ja, also meistens, oft ist es ja so, dass in solchen Ländern die Urlaubsregionen dann so halb sicher sind und dann halt außerhalb der Urlaubsregionen das stimmt. Ich weiß aber bei Mexiko nicht, keine Ahnung. Also, als meine Frau das letzte Mal in Kolumbien war, ist sie ausgeraubt worden mit einer Waffe an den Kopf.
Nee.
Vor ihrer eigenen Haustür.
Halt die Fresse.
Mit ihrem Bruder. Sie kamen aus, sie haben sich entschieden, nach Hause zu laufen, was man eigentlich nicht macht. Sind zu sich nach Hause und 10 Meter vor der Haustür fuhr eine Vespa vor mit 2 Leuten drauf, sprang runter mit Motorradhelm und hat meiner Frau eine Waffe an den Kopf gehalten. Eine geladene Waffe. Und das ist in Kolumbien absolut nichts Ungewöhnliches. Leider, weil das halt einfach von den Verhältnissen her. Und da wird, also Katastrophe ist. Und da muss ich auch erstmal erklären, dass das so Umstände sind, die man sich in Deutschland wirklich, wirklich nicht vorstellen kann, zum Glück. Und die hat das bis heute im Kopf, ne? Die nimmt an der Ampel zum Beispiel ihr Handy nicht aus der Tasche. Weil in Kolumbien, wenn du dein Handy an der Ampel aus der Tasche holst und vor dich hältst, fährt einer vorbei und snatcht aus deinen Fingern. Das wird ja hier nie passieren. Oder sehr unwahrscheinlich.
Aber in Italien, ich will jetzt nicht, dass mir Leute schreiben,
ja, hier passiert das doch in Berlin, Reinickendorf. Ja, es passiert bestimmt ein paar Ecken, aber 99% in Deutschland passiert das nicht, dass du dein Handy an der Ampel nicht aus der Hosentasche nehmen kannst.
Die sind eher so, dass die sogar Panzerglas noch draufkleben. Oh, das wird ich aber hier.
Wenn das runterfällt, nein. Spider-App.
Wo würdest du?
Was hast du denn diese Woche erlebt? Bitte.
Also, aber könntest du nach Kolumbien ziehen? Also wäre das so eine Option für dich? Also du warst jetzt mal dort. Also
voll. Also im Alterssitz könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ja, ist das schönste Land,
was ich je gesehen habe. Ein deutsches Wort, Alter. Alterssitz.
Deutsch, ja. Alterssitz. Da ziehe ich dann hin. Und da mache ich dann eine deutsche Tapasbar auf und das ist eine Scheiße, genau. Und dann lasse ich mich von Goodbye Deutschland begleiten.
Ja.
Und mit so einem völlig beschissenen Projekt, von dem man vorher schon weiß, dass das keine gute Idee ist. Ich habe Goodbye Deutschland immer gerne geguckt, wenn Bernd, der vorher LKW-Fahrer war, auf Mallorca eine Tapasbar aufgemacht hat.
Wie krass, oder?
Das ist immer eine mega gute
Idee. Wie kommt man
auf sowas? Wie kann man so scheiße dämlich sein?
Ja. Aber für dich wäre das eigentlich eine gute Option, weil ich meine, eure familiäre Historie ist ja auch, dass die damals nach Südamerika sind. Und,
ja, genau. Ja. Sind, ich treffe da viele Verwandte wieder, du kleiner Wichser.
Argentinien, aber.
Onkel Adi ist da immer noch am Baden. Nein, es stimmt allerdings, dass meine Frau mit vielen Leuten zur Schule gegangen ist, die deutsche Nachnamen haben. Und einer ihrer Schulfreunde hieß mit Nachnamen Koch. Und der konnte kein Wort Deutsch, aber sein Großvater oder Urgroßvater konnte sehr gut Deutsch. Und ich sag mal, der ist wahrscheinlich nicht wegen dem schönen Wetter nach Kolumbien gezogen, 1953.
Oh, okay.
Ja, sind wirklich viele Nazis ausgewandert, ne? Das ist ja kein Quatsch so. Und Südamerika war relativ safe, besonders Argentinien, aber auch Kolumbien, Brasilien. Argentinien, weil das selber ja relativ faschistoid in den 50er Jahren war. Evita Perón, die immer, kennt ja jeder, ne? Don't cry for me, Argentina. Mhm. Hat Madonna ja in den 90er Jahren mal gespielt. Evita Peron hatte relativ gute Verbindungen zum Nazi-Regime und war eine ziemliche Bewunderin Hitlers, so wie man es nachträglich erfahren hat. Das fehlt in dem Film, weißt du, das hat man ein bisschen rausgelassen, dass sie Adolf Hitler geil fand.
Aber
das kommt nicht so gut rüber in der Bio, weißt du, so irgendwie mag Chiasamen, geht gern zu McDonald's und mag Adolf Hitler.
Aber Basti, du bist ja immer so antifaschistisch und bist ja auch immer so im Podcast, also positionierst du dich immer. Aber warum
du ja nicht, deswegen bist du ja AfD-Wähler.
Warum hängt bei dir zu Hause dieses Hakenkreuz?
Ist eine Erinnerung an meinen Großvater. Ich will keine Beleidigung hören darüber. Das ist der Bundesadler. Das ist, ja. Es gibt in meiner ehemaligen Studienstadt Dortmund gibt's einen Stadtteil, Dortmund. Da warst du doch. Da warst du mit der Doku damals.
Ja, ja.
Da, ich weiß nicht, ob das heute noch so schlimm ist. Dorstfeld. In Dorstfeld haben Leute halt einfach, also ohne irgendwie das kritisch zu sehen, sich einfach mal ein Hakenkreuz ins Fenster gehangen. Wo du denkst, da gibt's wirklich zwei, drei Straßen, da leben halt Superrechte. Und ja, das war zu der damaligen Zeit, war es auf jeden Fall, als ich da vor 20 Jahren gelebt habe, gab es ein, zwei Straßen in Dorstfeld, da war ich bei Nacht nicht reingegangen, sag es mal so.
Aber ich glaube, Hakenkreuze, also habe ich da jetzt keine gesehen, aber es ist halt so die Reichsflaggen und
ich glaube, Hakenkreuze darfst du auch nicht hinhängen, weil dann kommen wirklich die Bullen. Nee, aber wenn du Reichsflagge und so, sagen wir mal, da wohnen keine Neoliberalen, da wohnen schon Leute, die so ein bisschen, die gerne mal Störkraft auflegen beim Bumsen.
Ja, es war schon eine krasse Erfahrung. Aber Kolumbien wäre jetzt echt eine Option für dich, ja? Also du hast das schon so
lieb gewonnen. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich lerne gerade Spanisch, wirklich. Also ich gebe mir jetzt echt Mühe, ich sitze morgens da und weißt du, womit ich Spanisch lerne jetzt? Und das, was viel besser funktioniert als Duolingo und so?
Mit einem spanischen...
ChatGPT funktioniert super, weil das ist so, als hättest du einen total geduldigen Lehrer, der dir alles erklärt. Und die KI geht ja auf einem ein. Du sagst dem halt so, ey, ich will Spanisch lernen, wo fange ich an? Dann ist ein bisschen creepy, weil ChatGPT ist ja immer positiv. Hey, super, dass du das lernen willst. Das bewundere ich total, wenn man für andere Länder offen ist. Und denkst so, ach, halt die Fresse, du bist nur ein Computer. Mach jetzt einfach deinen Job. Aber das Coole ist, du sitzt dann da und dann erklärt er dir die Unterschiede zwischen, keine Ahnung, para, por und con. Also für... mit und so, ne? Mhm. Und dann sagst du, ja, habe ich nicht verstanden. Erklär mir doch nochmal genauer, was der Unterschied zwischen Para und Por ist. Und dann erklärt er dir das halt. Und das funktioniert mit einer KI, finde ich, das viel besser als mit so Lernsoftware oder so. Das habe ich vorher versucht. Das ging, aber es war schwierig zumindest teilweise.
Ja. Aber was kannst du denn jetzt auf Spanisch? Sag doch mal was.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Keine Ahnung.
Sag doch was, Alter.
Was soll ich dir jetzt sagen?
Ja, also, hey, wie geht's dir, Özcan? Was hast du heute gemacht?
Ich übe doch noch. Ich werde mir jetzt nicht die Scham geben, hier abgebrochen, schlecht im Präsens irgendwie. Ich kann so Sachen sagen wie, ich gehe jetzt in die Küche und mache mir ein Sandwich. Aber ich übe halt daran, Spanisch zu lernen. Ich lerne Verben auswendig, ich lerne Adjektive auswendig. Ne, und versuche leichte, einfache Sätze zu lernen, so, ne? Und von da aus dann also, komplizierter zu werden.
Ich bring dir mal einen bei, okay?
Ja, bitte.
Also, willst du es, soll ich es jetzt in der Ich-Form sagen oder willst du es lernen?
Wie du möchtest, du kannst, kommt drauf an, was du schneller in deinen Computer getippt kriegst bei der Übersetzung.
Also, guck mal. Sag mal. Okay, warte. Ja. Du musst jetzt sagen, also ich würde jetzt sagen, mi amigo se sea y es feo.
Das feo heißt hässlich. Du hast gesagt, mein Freund ist sehr hässlich. Feo heißt hässlich. Mi amigo, und was soll ich sagen, cero? Keine Ahnung. Aber du hast gesagt, ich bin sehr hässlich.
Sag, se seo y soy feo. Se seo y soy feo, musst du mal sagen.
Ich bin sehr, se seo y soy, ich bin hässlich.
Genau, das heißt, ich lisple und bin hässlich.
Ja. Lispeln wusste ich jetzt nicht, sehr, ja. Aber ich versuche das zu lernen.
Ich finde Spanisch, das habe ich auch gemerkt, also ich habe es ja, Narcos ist ja auch so, dass sie dann halt das Original Kolumbianische sprechen dann. Viele Sachen kann man sich denken, Weißt du, weil es aus dem Englischen, weil man ein paar Wörter aus dem Englischen, weil die halt aus dem Spanischen dann kommen. Und consecuencias, necesario und so, weißt du, so, das sind so Sachen, die man sich dann herleiten kann, ein bisschen. Aber ich glaube, die Grammatik, wenn man die drauf hat, ich bin, du bist, er ist, wer was, wie, wann, wo.
Und ja, so schwierig sind unregelmäßige Verben wie ihr, gehen oder hacer, haben oder tengo. Das sind so Tengo, Tango, egal. Jedenfalls, das ist ein bisschen schwierig. Aber an sich, wie du schon sagtest, ein paar Wochen, Worte wie necesarios, consecuencias, problemas, idiomas, da kann man sich wirklich erschließen, weil die halt gleich sind wie im Deutschen oder im Englischen. Ist ja, also, ne, oder aus dem Latein, wenn man Latein kann, kann man auch ein paar Worte. Aber ich finde es aus Respekt einfach, wir sind jetzt 4 Jahre zusammen und ihre Sprache zu können, ist irgendwie auch ein schöner Gedanke so. Aber es ist mega schwer, mit über 40 noch eine Sprache zu lernen. Ich breche mir da echt einen ab. Aber ja, ich versuche es hinzukriegen.
Im Alter ist ja, es
Kinder
nicht.
Ich habe immer Eltern ausgelacht, wenn du so auf moderne Spielplätze gehst. Dann hast du da so Leute sitzen, sie heißt Sina, hat Kulturwissenschaften studiert, arbeitet jetzt bei der Asta, er heißt Julian, studiert Maschinenbau, macht in seiner Freizeit Mountainbiking und die haben ein Kind, das heißt dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Balthasar oder so. Und dann reden die auf dem Spielplatz mit Balthasar einfach Englisch, so Deutsch-Englisch, so Balthasar, take the sand out of your mouth. Oder what do you want to eat? Und das fand ich immer irgendwie albern, so weißt du, so mit 3-jährigen Kindern schon anzufangen, Englisch zu reden. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es echt genial, weil ein Kind mit 3, 4, 5 Jahren halt eine Sprache einfach ganz natürlich lernt.
Ja.
Und nichts dafür tun muss.
Ja,
also wenn
stimmt.
Ich Englisch mit 5 Jahren schon Englisch gekocht hätte, hätte ich mir einige beschissene Englischarbeiten in der Schule echt sparen können.
Aber guck mal, ich habe jetzt noch einen Satz für dich.
Das ist noch ein, mein Schatz, ja.
Sag mal, hago una mamada por un euro. Hago una mamada por un euro.
Das heißt, ich lutsche dir für 1 Euro den Schwanz.
Ja, richtig. Aber warum weißt du das?
Das gehört zu meinen Übungen. Das ist eine Sache, die mir ChatGPT als erstes beigebracht hat.
Du kleiner Wichser. Das weißt
aber
du, gell?
Aber du siehst, verstehst du zumindest. Ja. Mein Verständnis.
Ey, aber gut, dass du dir das merkst.
Ja, ist toll, ne?
Das ist super.
Das sind ja auch die wichtigen Sachen. Ja, ich muss ja Preisverhandlungen machen, wenn ich das nächste Mal bei deiner Verwandtschaft vorbeischaue.
Ja, die geben auch manchmal 50 Cent. Also das ist okay.
Du nimmst auch Playback-Punkte für die Spitze.
Ja, aber du hast, Basti, du hast absolut recht. Also ich glaube, im Alter eine Sprache neu zu lernen ist übel schwer, ja. Also das ist schon, weißt du, das Umfeld, wenn du in einem Umfeld aufwächst, wo alle Spanisch sprechen, würde es dir viel einfacher fallen. Also wärst du jetzt ein halbes Jahr in Kolumbien und würdest wirklich nur, und nicht mal ein halbes Jahr, Alter, 2 Monate würden schon reichen. Und du würdest nicht mal mit deiner Partnerin Englisch reden oder Deutsch, sondern einfach nur Spanisch. Wirklich, dann würdest du extreme Fortschritte machen. Aber dadurch, dass man halt hier in Deutschland ist und halt dieses deutsche Umfeld und dann würde es dir viel leichter fallen, glaube ich.
Hier ja, klar, wenn um dich herum alle sprechen, natürlich. Ich fand das bei Deutschland immer geil, wenn Leute, die noch nicht mehr Englisch können, geschweige denn Spanisch,
ja, das ist so
dann
krass.
Irgendwie nach Mallorca gehen und sagen, und jetzt kommt Werbung. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, die Sonne ist gefühlt 2 Tage draußen und ich sehe sofort wieder aus wie ein gekochter Hummer. Andere kriegen Sommersprossen, ich krieg sofort Ganzkörper Alarmstufe Rot.
Das war, Leute, ich war schon mit Basti in der Türkei und ich kann sagen, in der Sonne wird er schneller rot als irgend so ein deutscher Urlaub auf Mallorca oder so Engländer. Kennt ihr das? So Engländer, sobald die in der Sonne sind. Einmal guckt er nach links, zack, Gesicht wie Warnblinker.
Tja, was soll ich sagen? Ich habe halt empfindliche Haut. Früher habe ich einfach irgendeine Sonnencreme draufgeschmiert von der Tanke. Erinnerte eher an Fugenpaste. Aber jetzt achte ich da mehr drauf.
Ja, und deswegen hast du wieder komplett eskaliert bei Flaconi.
Ja. Und ich schätze die Flaconi-App mittlerweile wirklich. Da findest du einfach alles an einem Ort. Findest alles easy und gut. Und ich habe mir jetzt die Lancaster Sun Perfect Illuminating Cream mit Schutzfaktor, also SPF 50, bestellt.
Maruk, allein der Name klingt schon teuer.
Sonnenschutz und Anti-Aging. Bald sehe ich auf unserem Video so geil aus wie du. Warte mal ab, kleiner Mann.
Egal was ihr braucht, bei Flaconi gibt's alles, über 1000 Marken und mehr als 50.000 Produkte. Und nicht nur Sonnencreme, also Skincare. Die haben alles, Parfüm, Make-up und Haircare auch noch dazu.
Leute, checkt auf jeden Fall mal Flaconi aus. Auf flaconi.de, flaconi.at und flaconi.ch. Und mit dem Code BB10, alles groß geschrieben, spart ihr noch bis zum 30.06.2026 ganze 10% auf euren Einkauf.
BB10, alles groß, bis zum 30.06.2026 gültig. Jetzt bloß schnell eincremen, bevor ihr aussieht wie Basti nach 8 Minuten Balkon. Peace.
Und dann denkst du so, ja, nö, braucht man ja gar nicht. Also Spanisch braucht man nicht. Und dann denke ich so, ja, auf jeden Fall, ist bestimmt mega easy, sich den Gewerbeschein auf Deutsch zu holen, damit man sein Tapas-Restaurant oder so aufmachen kann.
Weißt du, was ich noch, viel härter ist einfach, dass diese Produktionsfirma, von die das produziert hat, also viele sagen ja immer so, ja, RTL 2 hat das gemacht. Das ist ja nicht so, Leute. Also ihr müsst euch vorstellen, eine Produktionsfirma, die kommt erstmal auf die Idee, Goodbye Deutschland oder irgendwas anderes zu entwickeln, nimmt das auf und dann verkauft sie es dem Sender.
So, genau.
Genau, so funktioniert das eigentlich. Also ist jetzt nicht so, oder manchmal passiert es auch, dass ein Sender einer Produktionsfirma etwas in Auftrag gibt. Aber das ist eher seltener der Fall. Ist schon diese andersrum Version, dass die halt irgendwelche Ideen pitchen und dann sagen, hey, wir haben ein cooles Format. Aber was ich noch viel krasser finde, ist, dass diese Produktionsfirma, die wissen ganz genau, dass sie so richtig auf die Fresse fallen werden, weil die haben ja das Gespräch so, hey, was habt ihr geplant? So, hey, wir wollen eine Currywurstbude aufmachen auf Mallorca. Ja, habt ihr euch da gut drauf vorbereitet? Könnt ihr Spanisch? Nee. Habt ihr schon mal einen Currywurstladen betrieben? Nein. Habt ihr überhaupt Ahnung von Gastro? Nee. Habt ihr genug Geld mitgenommen? Also wird das reichen? Nee. Wissen die ja nicht. Verstehe. Aber mit all diesen Infos, dass keiner von denen sagt so, hey, macht's doch nicht, sondern sagen, hey, ist eine super Idee, wir kommen mit und filmen das über 3 Wochen.
Ja, das ist und so dann hart. Tun sie auch so, als wären sie deine Freunde, während sie sozial einfach hart ficken. Also, können wir nochmal hier so, können wir noch so eine Szene drehen, wo ihr versucht, hier mit diesem spanischen Finanzbeamten über eure Jahresabrechnung zu reden? Ja, klar, das können wir machen, wir kommen gar nicht wie Vollidioten rüber.
Basti.
Ich habe oft auch Mitleid mit den Leuten, aber ja, manchmal natürlich. Denkst du auch einfach, ey, das ist ähnlich wie diese, es gibt doch auch diese Dokus über so deutsche Hausfrauen, die nach Schwarzafrika gehen, nach Gambia oder so, um sich einen 22-Jährigen zu heiraten. Am Flughafen im besten Fall.
Ja, aber die tun mir leid.
Ja, die auch zu einem gewissen Maße, natürlich ist das Maß an Verzweiflung, das diese Frauen haben müssen, schon enorm. Auf der anderen Seite, wie kannst du denn, wenn du auch nur halbwegs zurechnungsfähig bist, glauben, dass jetzt irgendwie der Simbobo aus Gambia, der von seiner Familie der 9. Sohn ist, dass der Bock hat, mit der 67-jährigen Regina aus Gelsenkirchen-Höntrop da zusammen zu sein? Oder
ja,
was weiß ich.
Aber du weißt ja, Bruder, du weißt ja...
Liebe macht blind.
Das und, guck mal, der Tinder-Schwindler. Das hatten wir auch mal in der Folge.
Der Tinder-Schwindler, ja.
Also
geiler
wenn
Typ.
Du kannst ja Menschen manipulieren. Du kannst ja ganz bewusst, also das fängt ja schon im kleinen Bereichen an. Weißt du, das ist ja allein nur, wenn du zum Bäcker gehst. Du sagst, ey, ich hätte gern 3 Tafelbrötchen. Darf es noch eine Brezel dazu sein? Jetzt ist es so, dass ein willensstarker Mensch, wie du zum Beispiel, du würdest sagen, nee, danke, ich wollte nur die Brezeln. Aber für eine andere Person ist der Druck, Nein zu sagen oder eine Entscheidung zu treffen, so hoch, dass man sagt, ja. Verstehst du?
Soziale Verkaufstricks.
Genau, genauso wie du jetzt bei allen EC-Kartenautomaten, wenn du in der Gastro bist, in einem Restaurant, du zahlst damit dort
15-20%.
Genau, und dann steht kein Tipp. Und der Typ oder die Bedienstete guckt dich an und sagt, ja, hier. Und dieser Scham-Moment ist so groß, weil das ist ja eigentlich, wenn die Person, wenn du bezahlst, dass sie dich fragt, und wie viel Trinkgeld geben sie mir? Das würden die ja ausgesprochen nie machen. Aber auf diesem EC-Kartengerät steht das drauf und das setzt so viele Leute unter Druck, dass du dich schämst und manchmal ein Trinkgeld gibst, wo du normalerweise nie geben würdest. Weißt du,
teilweise ist es ja auch absurd. Also ich gebe immer Trinkgeld, tendenziell, wenn ich irgendwo esse oder trinke und jemand kommt an meinen Tisch, bekommt der Trinkgeld. Außer er ist halt ultra unfreundlich. Aber, dass du jetzt an einer Kaffeebude, keine Ahnung, Starbucks, sonst was irgendwie, da stehst und du bestellst den Kaffee. Sie machen den Kaffee fertig und geben dir den Kaffee.
Mhm.
Da verstehe ich innerlich nicht ganz, wofür soll ich jetzt Trinkgeld geben? Also was ist jetzt, wo ist der Service-Gedanke? Also ich bin ja jetzt nicht am Tisch bedient worden oder so, sondern das ist, weißt du, so wie, als wenn du Trinkgeld geben würdest, wenn du an der Supermarktkasse abkassiert wirst. Das ist
ja, genau.
Total komisch.
Dann müsstest du eigentlich der Dame an der Supermarktkasse auch ein Trinkgeld geben, weil sie macht ja letztendlich auch die gleiche Arbeit. Also ich
finde es immer richtig, Leute im Service zu tippen, weil man verdient sehr wenig im Service und es ist völlig gerechtfertigt. Aber ich finde, wenn du nur an einer Bar stehst und bestellst was, finde ich dann Trinkgeld geben irgendwie seltsam.
Bin ich voll bei dir. Also ich finde, wenn du am Tisch bedient wirst, muss man Trinkgeld geben, Alter. Weißt du, weil und vor allem, wenn die Person so nett ist, höflich, lächelt, weißt du, dass du sagst so, wow, ich fühle mich gerade richtig wohl. Das ist doch voll geil. Aber wenn du selber an Tresen gehen musst und wie beim Starbucks und dir was holen musst und dann steht da 10%, 15%, 20%, dann denke ich mir so, nee.
Für einen Kaffee, der 7,90 Euro
ja, kostet. Ja, genau, das ist ja das.
Also, aber das ist ein bisschen absurd.
Aber da finde ich es halt unfair. Guck mal, ich verstehe es, wenn in so einem kleinen Kaffee, weißt du, jetzt zum Beispiel in Köln, in der Venloer Straße, keine Ahnung, wenn du da in so ein kleines Café gehst, weißt du, da gebe ich liebend gerne Trinkgeld, weil ich weiß, dass die jetzt nicht den Mord-Todes-Umsatz machen und auch faire Preise haben. Aber so wie du sagst, Alter, du gehst zum Starbucks, du zahlst für einen Filterkaffee, wo die ein paar Eiswürfel reinmachen, 8,50 Euro und du zahlst deinen Mitarbeitern nicht mal guten Lohn. Nee, das geht nicht. Das ist nicht fair.
Wobei man sagen muss, dass Kaffee natürlich die absolute Geldmaschine für alle Läden ist. Du verdienst Kaffee, da kein Geld mit Kuchen oder so.
Mm-mm. Kaffee, Tee?
Tee ist heißes Wasser mit einem Beutel drin. 3,50 Euro, 4 Euro.
Und Spirituosen, Alter. Also damit machst du auch richtig Kohle.
Wein, ja. Also Restaurants etc. Wir haben ja schon öfter über Gastro gesprochen. Auf gar keinen Fall irgendwas mit, also auf keinen Fall ein Steakhouse aufmachen oder so, wo du einen Wareneinsatz von 10.000 Euro im Monat hast, ja, nur für das Steakfleisch, das verdirbt.
Digga, wenn du wirklich, also du hast ein Essen, das kostet zum Beispiel 17 Euro, okay? Und Wareneinsatz ist circa 12, so wie du sagst, jetzt Steak oder irgendwas oder keine Ahnung, 20. Kostet das Steak und Wareneinsatz ist 8, 9 Euro. Alter, am Ende bleibt dem Gastronom davon 70 Cent, 80 Cent. Wenn du alles rausrechnest, Mitarbeiterkosten, Strom, Wasser,
Miete
und, Telefonkosten, Steuern, die ganzen Reinigungskosten, du musst ja deine Mitarbeiter auf Schulungen schicken, Hygieneschulungen, dies, das, also wirklich krasse Kosten und wenn ein Gastro aufmachen will, der braucht wirklich sehr viel Erfahrung, der braucht sehr viel Geduld und gute Mitarbeiter und das zu finden ist heutzutage auch so schwer. Leute, die überhaupt noch arbeiten wollen in der Gastro, das findest du gar nicht mehr, Alter. Früher, ich habe meinem Chef den Arsch geküsst, dass ich da eine Schicht bekommen habe. Aber heutzutage wirst du dich ganz viele Ärsche küssen.
Corona, also in Deutschland ist so richtig viele Ärsche küssen. Corona hat die Gastro komplett dahingehend getroffen, dass alle Leute, die halt nicht festangestellte Kellner und Servicepersonal waren, abgewandert sind, was anderes gemacht haben und auch nicht zurückgekehrt sind. Und kann man ja auch verstehen. Stressiger, anstrengender Job, nicht gut bezahlt. Unsicher, keine Festanstellung oft.
Ja.
Also, ne, das ist alles nicht so attraktiv.
Absolut.
Und ich habe es gern gemacht, ich hatte Spaß daran, aber auch, weil mein Leben davon nicht abhing. Also, wenn ich meine Rente damit planen müsste, dann wäre es, glaube ich, was anderes gewesen. Und selbstverantwortlich sein, nicht für eine Million Jahre, ey. Ein Restaurant führen, ich stell es mal vor. Und oder noch schlimmer, es gibt diesen ganz bekannten Typen, der auch Gordon Ramsay ausgebildet hat. Marc-Pierre Weidt heißt er, glaube ich.
Mhm.
Marco Pierre Weidt. 3-Sterne-Koch gewesen.
Ja, ich hätte so Bock, so
der Urvater, der ist... Absolut. Völlig normale Aussage, auch gar nicht aus dem Kontext gerissen. Der hat... seine Sterne zurückgegeben vor 15 Jahren. Warum? Er hat gesagt, er will das nicht mehr. Weil er sagte, wenn man einmal diese, also 3 Sterne ist ja das Höchste, was es gibt.
Ja, ne? 3 Michelin, ja.
3 Michelin. Weißt du übrigens, warum es Guide Michelin heißt? Das ist ja ein Reifenhersteller. Ursprünglich war das ein Katalog von dem Reifenhersteller, den die rausgegeben haben, zusätzlich als so eine Art für Leute, die viel fahren, wo man gut essen kann.
Ja.
Und dann ist das über die Jahre zu so einem absoluten, also zu einem Sterne-System geworden, so, ne? Und zu dem größten, sagen wir mal, Feinschmeckersystem der Welt. Und Marc Hüppier-Walter hat gesagt, ey, den Druck zu halten, um ein 3-Sterne-Restaurant zu betreiben, dass dann diese 3 Sterne auch immer wieder hält, musst du jeden Tag 18 Stunden in der Küche stehen. Du hast keine Feiertage, keine freien Tage, du hast keine Familientage, du erlebst die das Geburt deiner Kinder nicht. Du lebst nur dafür.
Also,
wir sprechen ja von Gastronomie auf einem ganz anderen Level. So.
Köche.
Und das ist hart.
Ey Basti, ich war im Fernsehgarten vor ein paar Tagen.
Du warst im Fernsehgarten?
Genau, ich war im Fernsehgarten. Ich war dort.
Was ist denn jetzt los? Hast du eine Affäre mit Kiwi? Habe ich was nicht mitgekriegt?
Ja, nee, ich wurde eingeladen. Ich habe ja Kiwi mal kennengelernt. Wir haben uns super verstanden. Ich wurde da jetzt eingeladen zu einer Show. Also es war Kochen, eine Kochshow.
Achso, du hast gar nicht gespielt, oder was?
Nein, keine Comedy. Das war nur so als Gast, weißt du? Okay. Sonja Kraus hat mit Nelson gekocht und ich mit Zora. Ey, Basti, Alter. Wir hatten so ein Glücksrad und dann gab's halt ein Protein, weißt du, das war dann, keine Ahnung, entweder Garnelen, Hähnchen, Kabeljau und dann gab's noch ein Gemüse dazu und noch ein Gewürz. Und Digga, dann hat die Zora, also wir hatten Kabeljau, Miso und Mangold.
Da sollt ihr dann was draus kochen.
Genau. Und jetzt, ich war schon so, ich so, Morok, was sollen wir jetzt damit machen?
Das ist nochmal Miso. Miso sind Seetangblätter, oder?
Miso ist so ein japanisches Gewürz. Also, das ist wie so eine Paste, okay. Miso-Paste. Ich glaube, irgendwas mit Sojabohnen, irgendwas, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Okay.
Auf jeden Fall hat die daraus etwas gezaubert, Alter. Ich war einfach hin und weg. Ich war einfach baff mittendrin. Während wir kochen, sagt ihr auf einmal, nee, wir machen doch was anderes. Nee, wir machen es jetzt doch so. Und ich habe einfach nur Teig gerührt oder ich habe etwas geschnitten, den Fisch klein gemacht. Und die hat da gezaubert, Alter. Und dann hat die ein Dessert gemacht. Wir hatten Traube und Lavendel. Und damit mussten wir jetzt ein Dessert machen. Dafür haben wir 10 Punkte bekommen. Also sie hat 10 Punkte. Ich war ja nur Assistent, Alter.
Ich stand wieder absolute Eiermann daneben.
Ich war genauso, also ich glaube sogar, das Küchenmesser hatte mehr Funktion als ich. Weißt du so? Also das Küchenmesser kann schneiden, ich kann einfach nichts. Ey, die hat da was gezaubert, Alter. Die hat so die Trauben karamellisiert, dann den Lavendel in so eine Vanille-Soße rein und dann gesiebt, sodass dann die Blütenblätter nur ganz leicht den Geschmack abgeben. Und dann hat die, was hat sie noch gemacht? Dann hat die, Digga, diese Trauben karamellisiert und dann hat sie auf einmal gesagt, weißt du was, wir machen da jetzt noch Miso rein. Ich so, was? Die so, ja, in die Trauben, da fehlt noch etwas. Dann hat die das reingemacht, dann hat sie zu mir gesagt, probier, ich bin durchgedreht. Ich bin durch. Ey, und dann habe ich mir gedacht, was für ein krasser, geiler Beruf. Also, wie geil muss das sein, dass wenn du alle Basics und die höheren Basics, sage ich jetzt mal, weißt und auf einmal dort zaubern kannst. So wie du spontan auf der Bühne bist, wenn jemand was reinruft, so sind die halt mit Zutaten. Ich liebe das. Also ich bewundere Menschen, die so krass kochen können. Wirklich. Wahnsinn.
Das, auf dem Level, auf dem die kochen können, ist das ja auch so. Die können aus allem irgendwas Geiles machen.
Du kannst auch
geil
kochen.
Das eine sind die... Ja, ich kann okay kochen,
nein,
aber nicht annähernd auf dem Level.
Der Digga, du hast einmal... Also deine Spaghetti Bolognese, da muss ich wirklich sagen, das war mitunter bei mir bei den Top 3 der besten Spaghetti Bolognese, die ich je gegessen habe.
Das ist, aber,
und, das ist
das
wirklich eine meiner Leibgerichte. Ich fand das geil, also dass du, klar, halt auch Sellerie reingemacht hast, Karotten, das gehört ja dazu. Viele denken immer so, Spaghetti Bolognese ist Tomatenmark und Hackfleisch. Aber du hast das richtig geil gewürzt, richtig geil. Das Fleisch hatte so eine geile Konsistenz. Es war sehr lecker und die Nudeln waren on point. Also es war sehr, 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 sehr gut. Das, da war ich echt begeistert, dass du dein Kartoffelmodus...
Das
hast du
überrascht, denn das wird...
Also ich habe gedacht, du machst uns so Abendbrot.
Reine Pfanne kochen.
Ja. Nee, aber ist schon lecker. Du kannst gut kochen, Basti. Das fand ich, das hat mich schwer begeistert.
Also das kenne ich auf jeden Fall besser als die meisten anderen Sachen im Haushalt. Und mein großer Schwanz, mit dem ich es umgerührt habe. Natürlich. Das ist Geheimnis.
Heute versuche ich, wie bei Fight Club.
Random,
weißt du?
Wie du das einfach, wie bei Fight, einfach zwischendurch. So.
Ich versuche das wie bei Fight Club. Der schneidet da ja auch die Videos und macht so eine Pornosequenz rein.
Das versuchst du aber schon seit 366 Folgen. Das ist erstaunlich, wie du immer wieder deinen kleinen Pimmel reinschummelst. Ja, kochen ist geil, kochen auf dem Niveau ist geil, aber ich möchte mit keinem dieser Köche tauschen, weil das ist echt hart. Und das Leben, glaube ich, ist nicht geil, weil du sie auch, besonders wenn du der Chef von so einem Restaurant bist, du musst ja diese Verantwortung tragen, auch für deine Mitarbeiter. Ne? Wenn die Scheiße bauen, den Kunden schmeckt es nicht. Mhm. Es gibt auch kaum eine Branche, wo die Rückmeldung so tödlich sein kann. Also wenn du auf dem Level kochst und den Leuten schmeckt es nicht. Und dann gehst du nach Hause und dann erzählst du halt allen, wie scheiße das geschmeckt hat. Das ist nicht so, also da, du kannst halt ein Restaurant im weitesten Sinne komplett ruinieren, wenn du halt allen erzählst, wie beschissen das geschmeckt hat. Das heißt, du musst jeden Tag auf dem gleichen Niveau abliefern und das ist schon hart.
Aber wie ist denn das, Basti? Wie kriegt man so einen Michelin-Stern? Also es gibt ja den Michelin-Guide, die sagen dann, hey, das ist ein leckeres Restaurant, aber ein Stern?
Ich wusste das nie, aber ich habe letztens einen sehr schönen Podcast gehört, den Jakob Lund, Redaktionsleiter und Kollege von Klaashäufer Umlauf, sagen wir mal, orchestriert hat. Mhm. Der hieß Lautrec, Geschichte eines Restaurants. Kann ich sehr empfehlen, ist jetzt auch eine zweite Staffel raus, die habe ich noch nicht gehört. Da geht es um zwei, nachher ein Liebespaar, Mann und Frau, die sich über irgendwelche Umkehr, also die beide in der Gastro arbeiten, dann irgendwann beschließen, wir machen unseren eigenen Laden auf. Das Lautrec. Und ist mittlerweile halt Sterne prämiert und die erzählen dann ihre Geschichte, wie sie dazu kamen. Also wie diese Küche halt aufgebaut wird, wie er wie so ein Verrückter alles zusammenkocht. Und eines Tages, und die wussten halt, also der Ablauf, das wird da genau beschrieben, ist, dass irgendwann taucht halt ein Tester bei dir auf. Du weißt aber nicht wann, wie oder unter welchen Umständen. Es gibt ganz viele Gerüchte, wer das ist. Es gibt halt verschiedene Tester des Guide Michelin.
Überleg mal, Dieter Bohlen.
Das schmeckt wie Pässe, du Arschloch. Der taucht dann auf und die halten sich auch zurück. Die offenbaren nicht, dass sie da waren oder so oder dass sie da sind. Also der kommt nicht rein und sagt, hier, ich bin der Tester vom Guide Michelin, machen wir mal einen schönen Döner-Teller. Sondern die machen wohl bewusst so, also es gibt irgendwie 1000 Sagen darüber, was die machen, dass sie zum Beispiel absichtlich die Serviette fallen lassen und gucken, wie lange dauert's, bis ein Kellner diese Serviette wieder aufhebt. Na, also solche kleinen subtilen Tests und dann testen die natürlich das Essen. Und dann kriegst du, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber der Max Stroher ist der Koch, der erzählt es dann nachher, kriegst du danach, relativ kurz danach, glaube ich, einen Anruf von der Redaktion des Guide Michelin. Und die sagen dir dann, sie sind getestet worden und nächste Woche erscheint das. Und bei denen war das genau so, dann sind die getestet worden und er war eine Woche lang komplett, also das muss für einen Koch einfach nur unvorstellbarer Stress sein, weil er halt gedacht hat, er hat alles verkackt und dann haben sie halt diesen Stern bekommen. Und ab dem Moment, an dem Tag ist dann der Artikel, es gibt dann irgendwie in einer Zeitung wird das veröffentlicht, ist erschienen, dass sie diesen Stern bekommen. Mhm. Und am nächsten Tag war das Buch voll. Also das Reservierungsbuch. Und davor haben die monatelang damit gekämpft, dass sie den Laden fast zumachen müssten, weil halt zu wenig Kunden kamen.
Also ich werde, wenn ich irgendwann arbeitslos bin, okay, kann ja passieren. Irgendwas passiert, irgendwas ist und dann ciao. Habe ich mir Folgendes vorgenommen. Ich werde dich nehmen, weil wenn ich arbeitslos werde, werde ich auch dafür sorgen, dass du arbeitslos wirst.
Das ist ja miteinander verknüpft. Deine Arbeitslosigkeit erzeugt meine im weitesten
Sinne. Ja. Und dann ziehen wir uns einfach so ein bisschen schick an. Und ich würde das dann wirklich so machen. Du weißt ja, wie ich die Leute voll labern kann. Dann würde ich wirklich immer in Restaurants anrufen und sagen, schönen guten Tag. Wir sind von Le Patron. Und wir machen jetzt gerade Testessen Und dann bewerten wir das. Und ihr Restaurant wurde uns unter anderem von Gordon Ramsay empfohlen. Und aus diesem Grund haben wir uns vorgenommen, nächste Woche Dienstag um 14 Uhr bei ihm vorbei. Und das würde ich dann immer so Frühstück, Mittag, Abend essen. Weißt du, so komplett durchplanen, Woche für Woche. Ja, ist clever. Und dann halt wirklich so reingehen und dann und so hardcore, Digga, dann würden wir halt so Dessert, Messer, alles auf den Nacken, Bruder, weißt du? Und wir würden nicht lügen. Und wir würden nicht lügen, wir würden uns einfach Visitenkarten machen. Jetzt, Leute, das ist jetzt keine Anleitung, um kostenlos zu essen. Aber ich glaube, wenn du das heutzutage sagst und dann hast du noch so zwei, drei Kumpels, die auch dabei sind, der eine macht so, als wäre Kameramann, weißt du, und wir sagen dann ja und wir machen das auf unserem Dinger, wir haben 2,4 Millionen Follower. Digga. Oder du sagst einfach, oh, das ist auch krass, aber das wäre dann Hardcore-Betrug, dass du von einer Internetseite bist, die Food macht. Aber das wäre dann Hardcore-Betrug.
Das ist ja Betrug. Das andere, was du planst, ist nur so Mini-Betrug, so ein bisschen Betrug.
Nee, warum? Du kannst ja trotzdem eine Homepage machen.
Ja, aber die interessiert ja keine Sau.
Ja, das ist ja egal. Das ist ja Organisation. Das ist ja dann nicht dein Problem. Weißt du, aber ich glaube, wenn du so einen Namen gibst, so Le Fautrefic, Le Archfic, Le Archfic.
Ah, wie wäre denn, wenn wir ein Restaurant aufmachen und nennen das Ratatürk? Und ich setze mir so einen großen weißen Hut auf und du sitzt auf meinem Kopf und hältst mich links und rechts immer an meinen Haaren fest und steuerst mich.
Basti, im Ratatürk. Du bist ein Genie. Ratatürk. Oh Ratatürk. Mein Gott. Ist das gut.
Das ist gut, ne? Ratatürk. Du kannst halt leider schlechter kochen als ich, aber du müsstest mich dann leiten halt so. Dann werde ich immer bewegt durch deine... Du ziehst mal in den Ohren, dann weiß Ratatürk. Ich links, rechts schneiden und so. Ratatürk.
Oder Ratatürki.
Ratatürki. Ist beides gut. Ja. Vielleicht sollten wir einfach eine Restaurantkette aufmachen, so Poldi-mäßig.
Ja, auf gar keinen Fall, Digga. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe gar keinen Bock. Moruk, ich bin schon so mit meinem Leben überfordert.
Seit deine Würmer abgekackt sind, bist du nicht mehr so im Investorenmodus, habe ich das Gefühl. Seit deine Würmer abgekackt sind. Du hattest doch mal in Würmer investiert.
Nee, ich habe nicht in Würmer investiert. Ich fand die Idee so geil. Ich habe da nicht investiert.
Ich dachte, du hast da Geld reingesteckt. Hä? Ich dachte, dein ganzes Vermögen liegt in Regenwürmern, nicht?
Warum soll ich mein Geld? Nein, mein Bruder, ich hab doch hier, du weißt ja, wo ich mein Geld angelegt hab.
Ah ja, Sicario, ne?
Sicarios, Mann.
Sicarios.
Also, Kokain, da kannst du immer investieren. Nein, ich würde das nie, also ich bin da sehr konservativ, ja. Ich bin da wirklich, so Startups, Smartups und so, das ist ja alles gut und schön und so Höhle der Löwen, Gedanken und alles, aber das ist mir zu gefährlich. Ich würde das nicht machen.
Ja, ich bin bei sowas auch. Ich habe zu viel Angst davor und ich kann das nicht berechnen und so.
Da ja, hab ich genau. Schiss vor, deswegen, ich habe einfach Schiss davor, Digga. Ich habe auch zu viel Respekt, also jetzt vor gewissen Sachen aufzumachen. Hey, guck mal, wir haben ja gerade drüber geredet, gut bei Deutscher Moruk. Ja, wir haben mal in der Gastro gearbeitet, aber Gastro heißt nicht, Leute zu bedienen. Gastro, an erster Stelle steht Kalkulation. Das musst du erstmal können. Und du musst ein guter Chef sein, du musst gut Mitarbeiter führen können. Du musst das Team motivieren. Du musst das Team auch dazu bringen, dass wenn du nicht da bist, dass sie so arbeiten, als wäre es ihr Laden. Weißt du? Und das schaffst du nicht nur über finanzielle Mittel, sondern brauchst halt auch auf jeden Fall eine gute menschliche Art und auch Menschenkenntnis. Und das ist so viel Anspruch, Digga, mit Händlern und das und Verhandeln. Und dann kommt mal Sommerloch, dann ist auf einmal WM, dann kommen weniger Gäste. Alter, ich würde so Schiss haben und durchdrehen. Oma, ich, guck mal, würde ich, das habe ich dir schon mal gesagt, würden die mir heute Google geben, in 3 Monaten wär's pleite. Weißt du, wäre ich das CEO. Ich bin so, das Einzige, was ich kann, ist labern, das ist Comedy und das ist cool und ich bleib, wie sagt man, Schuster, bleib bei deinen Leisten?
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ja, das ist das Einzige, was ich kann, Bruder. Warum soll ich mir jetzt noch sagen, das reicht mir nicht, ich will nochmal? Nee, scheiß drauf.
Ich bin bei dir, aber Ratatürk würde mir trotzdem gut gefallen.
Ratatürk ist eine gute Idee, das ist vielleicht das Einzige, wo ich investieren würde. Weißt du, wenn du sagst, Özcan, wir machen das, wenn du sagst, ich mache das operative Geschäft, ich kümmere mich um Mitarbeiter, ich bin auch immer vor Ort, ich führe das Restaurant.
Aber können wir dich wenigstens als so eine kleine Salt B wie nennt man das, so eine Salt Bay, also wie dieser kleine Türke mit der lustigen Brille, dass du zwischendurch reinkommst, der so Salz über den Unterarm laufen lässt.
Ich wäre gern stiller Teilhaber. Ich würde, also wenn du es machen willst, ich würde mit 50 Euro reingehen. Aber ich will 80% der Einnahmen.
Ein Fuffi. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Du bist ein guter Investor. Ich glaube, die Geschichte habe ich dir mal erzählt, als wir Studentenfilme gedreht haben. Mhm. Sind wir durch die Dortmunder Innenstadt und haben versucht, Investoren für den Studentenfilm zu finden. Wir brauchten irgendwie 20.000 Euro dafür. Und dann sind wir in eine der größten Juwelierketten Deutschlands gegangen und saßen dann bei diesem Typen, ich und mein Kumpel Chris, und haben dem halt von unserem Studentenfilm erzählt. Ich habe das Drehbuch geschrieben, wir haben 50 Leute, die daran arbeiten, bla bla bla. Und wir saßen halt umringt von Diamantringen und riesigen Rolex-Uhren. Der Typ hatte irgendwie, allein was er am Arm trug, waren schon ein paar hunderttausend Euro. Und er die ganze Zeit begeistert am Nicken und geil. Und ich find's geil, wenn junge Leute sowas machen, auch für ihr Studium und so, mega. Und dann hat er gesagt, ich unterstütze das, ne? Und dann greift er so in seine Schublade und holt ein 20 raus. Und dann hat er uns nach anderthalb Stunden Verkaufsgespräch 20 Euro gegeben.
Aber er hat euch...
Ja, wirklich, das hätte ich besser... Leck mich doch, ich hätte in der Fußgängerzone die fünffache zusammengeblasen in der Zeit. Und es wäre weniger erniedrigend gewesen. Also wirklich, anderthalb Stunden muss ich diesen Piefke volllabern über unseren Studentenfilm. Dann gibt er mir ein 20. Das war schon vor 20 Jahren nicht richtig viel Geld.
Aber weißt du warum?
Mit 20 konntest du noch nicht mal einen Akku kaufen für die Kamera, die wir benutzen wollen.
Weißt du warum aber, Basti? Weißt du, warum er dir nur 20 Euro gegeben hat und warum er von Diamantringen umgeben war? Genau, weil er so ist, wie er ist. Ja. Verstehst du? Würde er bei jedem Studenten da reinkommen, ich habe eine ganz tolle Idee. Stell dir mal vor, Bruder. Okay, du jetzt. Dir geht's ja finanziell nicht schlecht. Jetzt würde irgendjemand reinkommen zu dir und sagen, Basti, ich habe eine ganz tolle Idee. Guck mal, ich habe mit meinen Kumpels einen Film geplant. Okay, wir brauchen 20.000 Euro. Dann würdest du auch nicht sagen, Jungs, ich finde das klasse. Ich überweise euch das gleich morgen. Du würdest sagen, hey, okay. Also so wie ich dich kenne, du wirst vielleicht 100 Euro geben. Aber mehr würde ich auch
nicht. Ich würde schon 100 Euro geben, aber ich würde mir die natürlich um den Jarak binden, damit er die mit den Zähnen aufsammeln muss. Das ist schon klar.
Du bist so ein Bastard, he? So ein bisschen Erniedrigung mit rein. Ihr müsst doch etwas für euer Geld tun.
Ein bisschen Ohrfeigen, genau.
Boah, was bist du für eine, was für Ohrfeigen?
Ja, was denn? Das ist Marktwirtschaft, was sollen wir machen?
Basti, was geht bei dir ab, Alter? Was für Fantasie?
Ich hatte eben in meiner Show in Bingen übrigens einen Elfjährigen, der diesen Podcast hört. Ne? Also wir müssen wirklich, ich glaube, das ist nicht gut. Elias, es tut mir leid, wenn du mich jetzt hörst, es tut mir leid, diese Folge kannst du skippen. Es ist leider zu spät, weil die Folge ist ja jetzt fast vorbei. Aber
weißt du, Basti, ich hab heute in Bad Urach ein Pärchen kennengelernt, die hören unseren Podcast. Ich hatte an der Kasse gestern eine Dame, die mich angesprochen hat, die hört den Podcast. Und das sind alles so unterschiedliche, verschiedene Menschen. Und Leute, auch nochmal einfach vielen, vielen Dank. Wisst ihr, für uns ist es, wir sitzen hier, ich sitze gerade zu Hause im Wohnzimmer. Basti ist gerade im Auto nach der Show und nimmt im Auto auf, während er gefahren wird, Gott sei Dank, nicht während er fährt. Aber wir können das manchmal gar nicht glauben, so wie viele Menschen sich das anhören, wie viele Menschen uns supporten. Und ihr glaubt gar nicht, wie geil das ist, was für ein positives Gefühl das in einem weckt, wenn man dann angesprochen wird und dann auch die Hörer mal sieht. Das ist so geil. Und ja, einfach danke, Leute. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ist mega.
Das möchte ich unterschreiben. Vielen, vielen Dank, meine Lieben, dass ihr diesem Schwachsinn folgt.
Dein Arschloch,
es ist uns jede Woche eine Ehre, euch ein bisschen zum Lachen zu bringen. Und zum Abschied sagen wir nochmal ein großes, heiliges
Gemone.
Annie, are you okay, Annie? Annie, are you okay, Annie? Bye, bye.